Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Porta, dem Tor zur Geschichte, unserem Geschichtspodcast. Am Mikrofon sind Mika Castro und
Alexander Wittlings.
Und wir unterhalten uns heute über das jüdische Leben im Mittelalter und zwar insbesondere hier bei uns in der Region, in der Stadt Trier. Denn wir hatten hier eine jüdische Gemeinde, die sehr bedeutend gewesen sein muss, die auch den damaligen Erzbischof unterstützt hat oder ihm zugearbeitet hat und die dann aber einem tragischen Ereignis leider zum Opfer gefallen ist. Und mehr dazu kann uns heute unser Gast erzählen.
Zu Gast ist nämlich heute der Geschichtsprofessor der Uni Trier, Lukas Clemens. Hallo.
Hallo.
Ja, Herr Clemens, dieses Trier vor ungefähr 700 Jahren, etwa so im Jahre 1300, das ist ja Mittelalter. Wie muss man sich dieses Trier damals so vorgestellt haben? Was war das für eine Stadt und was waren das für Menschen, die damals so gelebt haben dort?
Ja, Trier um 1300 ist eine Stadt an der Schwelle damals zur Großstadt mit geschätzt etwa 10.000 Einwohnern. Eine Stadt, die seit dem 12. und 13. Jahrhundert eine Stadtmauer hat, die etwa 138 Hektar Fläche umfasst hat. Ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter. Eine Stadt, die mittlerweile vergleichsweise dicht besiedelt war, an der Mosel lag, allerdings etwas von der Mosel weggenommen, denn die Areale entlang des Flusses sind weitgehend damals landwirtschaftlich genutzt gewesen. Es war eine Kathedralstadt, das heißt, wir haben formal einen Stadtherrn um 1300, den Trierer Erzbischof. Wir haben aber auch bereits eine Stadtgemeinde, die repräsentiert wird durch einen Rat, der sich aus erzbischöflichen Schöffen zusammensetzte und an deren Spitze sich ein Schöffenmeister befand. Und wir haben weitere wichtige Personengruppen in der Stadt, vor allem wichtige Gewerbe, die sich in Zünften organisiert haben. Und die wichtigsten unter diesen sind beispielsweise die Weber, die Metzger und die Bäcker, die auch jetzt um 1300 schon bestrebt waren, auch politische Partizipation zu erlangen. Und so war es beispielsweise so, dass der Erzbischof Dieter von Nassau, der um 1300 eben das Amt des Oberhirten eingenommen hat, diesen Zünften auch eine Mitbeteiligung am Rat ermöglicht hat, die dann sein Nachfolger, Erzbischof Balduin von Luxemburg,
der berühmte Balduin,
genau, zunächst mal wieder zurückgenommen hat, 1309. Da wurden nämlich dann die Zünfte wieder aus dem städtischen Rat ausgeschlossen. Doch noch während der Amtszeit dieses Erzbischofs in den 40er Jahren sind sie dann und danach dann dauerhaft am Stadtregiment beteiligt.
Und diese Zünfte der Erzbischof, war das dann so eine Art durchlässige Gesellschaft? Oder war das so nach dem Motto, wenn ich irgendwo geboren bin, dann war das mein Platz in der Gesellschaft?
Ja, also es gibt schon eine deutlich durchstrukturierte Stadtgesellschaft. Wir haben unterschiedliche Gruppen, die in der Stadt leben. Da gibt es dann zum Beispiel geistliche Institutionen, Konvente, ne, von Kanonikern, von Klerikern, die in der Stadt leben. Dann bei den Laien haben wir ein Patriziat an der Spitze. Das sind die Schöffenfamilien, die erzbischöflichen Schöffenfamilien, die auch deren Vertreter dann eben auch den städtischen Rat stellen. Und dann kommen eben die Vertreter der bedeutenden Zünfte. Das sind die Kaufleute, das sind eben aber auch die Metzger-Bäcker, also die Versorgungsgewerbe und dann vor allem die Wollweber. Dann haben wir eine große Mittelschicht, die auch, was die Berufsstruktur anbelangt, sehr, sehr ausdifferenziert ist. Und dann eben Unterschichten, die sich dann beruflich gesehen vor allem aus Tagelöhnern zusammensetzen. Für die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts wissen wir, dass die Unterschicht in Trier über 40% ausmachte. Und das waren Personengruppen, die dann in Krisenzeiten immer wieder in große Schwierigkeiten geraten konnten. Und es gibt dann auch Sondergruppen in der Stadt, wie die jüdische Gemeinde, ne, die seit dem 10. Jahrhundert in Trier ansässig ist und die sich gerade dann zu Beginn des 14. Jahrhunderts nochmal demografisch sehr stark entwickeln sollte.
Und wie sah diese jüdische Gemeinde aus? Wie groß war die?
Gut, da müssen wir natürlich auch wieder zeitlich differenzieren. Wie gesagt, es gibt einen gesicherten Beleg, dass die Gemeinde als existierende Gemeinde im 11. Jahrhundert bestand. Die Anfänge dürften in Analogie auch zu anderen Kathedralstädten entlang des Rheins und der Mosel, etwa Metz, dann schon ins 10. Jahrhundert zurückreichen. Sie bestanden zunächst aus Familien, einerseits die Fernhändler waren und andererseits auch Personen, die sich eben um das Gemeindeleben kümmerten. Und die größte Ausdehnung wird diese Gemeinde dann in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts erlangen. Und dafür haben wir eine ganze Reihe von Indikatoren, ne, die uns das belegen. Zum einen, dass in dieser Zeit, im zweiten und dritten Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts, durch mehrere Grundstücksankäufe der jüdische Friedhof, ne, der im Bereich des heutigen Viehmarktareals an der Jüdemer Straße gelegen, erweitert wird, ausgebaut wird. Und dann, dass wir für den Zeitraum zwischen 1311 und 1334 etliche Zukäufe von Häusern haben, die im Trierer Judenviertel gelegen waren.
Das waren ja jetzt aber nicht nur Menschen, die in Trier geboren worden waren. Sie haben es gerade schon erwähnt, es gibt einen demografischen Zuwachs. Das waren ja Juden, die aus Frankreich vertrieben worden waren, unter anderem.
Genau, also dieser Zuwachs ist höchstwahrscheinlich eben, ne, durch Personengruppen erfolgt, dann im Verlauf des 14. Jahrhunderts eingewandert sind. Hintergrund sind Vertreibungen von Juden aus Territorien, 1390 aus dem Königreich England und dann 1306 aus dem Königreich Frankreich. Und in der Folgezeit siedeln sich viele dieser Familien eben um diese Herrschaftsgebiete herum an, weil sie auch nach wie vor noch Kontakt mit ehemaligen Geschäftspartnern haben, weil sie auch noch finanzielle Forderungen offen haben, die sie versuchen zu lösen, zu regeln. Und so gelangen eben dann auch romanische Juden hier nach Trier, was man wiederum an jüdischen Namen unter anderem festmachen kann. Ne? Wenn eine Frau beispielsweise Bele oder Bälchen heißt, dann leitet sich das von Bella, die Schöne, ab. Ne? Und das sind eben starke Indikatoren. Aber man muss natürlich auch sagen, dass die Juden, die sich ja schon früher, nämlich im 10. und 11. Jahrhundert hier in Trier ansiedelten, dass die ja auch von außerhalb kamen, ne? Also im Grunde auch eingewanderte Personengruppen sind. Und da gibt es jetzt jüngere Studien, die mithilfe von schriftlichen Vergleichen auf jüdischen Grabsteinen, aber auch mithilfe von DNA-Material nachgewiesen haben, dass die frühen aschkenasischen Juden, die sich dann im Hochmittelalter entlang des Rheins, an der Donau, aber auch hier an der Mosel niederlassen, dass die ursprünglich aus Italien stammten.
Ah ja.
Think advertising on TikTok isn't for your business? Think again.
We've generated over 100,000 leads, which has converted into over 40,000 sales for our pet insurance policies. My name is Trey Farrow. I am the CEO of Spot Pet Insurance. TikTok's Smart Plus AI-powered automation takes the guesswork out of targeting, bidding, and optimizing creative. If I can advertise on TikTok, you can too.
Drive more leads and scale your business today, only on TikTok. Head over to getstarted.tiktok.com/tiktokads.
Und man weiß aber nicht genau, ob schon seit der Antike oder, weil irgendwann mal müssen ja diese jüdischen Familien ja nach Trier gekommen sein, lange vor dem Beginn der schriftlichen Aufzeichnungen oder den ersten Aufzeichnungen.
Ja, es gab in der Forschung immer mal wieder Überlegungen, ne, ob wir kontinuierliche jüdische Gemeinden hier im Rheinland oder an der Mosel seit der Antike haben. Es gibt ja durchaus Hinweise auf jüdische Präsenz. Hier auch in Trier in der Spätantike. Wir haben beispielsweise den Fund einer fragmentierten Öllampe mit einer Menorah, mit einer Darstellung eines siebenarmigen Leuchters auf dem Lampenspiegel. Ein Fund, der vom Hauptmarkt stammt. Aber das sind Zeugnisse für die damalige Präsenz. Und wir haben keinerlei Hinweise darauf, dass dann nach dem Zusammenbruch des Weströmischen Reiches jüdische Gemeinden weiterhin in diesen Räumen hier existiert haben, sondern wir können annehmen, dass gelegentlich mal Fernhändler jüdischen Glaubens hier in diese Regionen kamen, aber dann nur temporär ansässig waren. Jüdische Gemeinden vor Ort bedeutet ja, dass man eben eine bestimmte Personenzahl, also 10 erwachsene Männer Minimum, ne, permanent dauerhaft vor Ort ansässig hat.
Jetzt hat sich ja über die Jahrhunderte das Christentum verändert. Wie hat sich denn das Judentum in den Jahrhunderten verändert? War das damals anders als heute?
Es gibt zum Beispiel Veränderungen bei der Rolle der Frau in der Ausübung des Kultes. Das hängt wohl mit den ersten frühen Verfolgungen zusammen, die wir hier an Rhein und Mosel haben, im Vorfeld des ersten Kreuzzuges 1096. Als Kreuzfahrerhorden dann in die Kathedralstädte kommen und die Zwangstaufe von Juden verlangen. Das geht dann von Kathedralstadt zu Kathedralstadt durchaus unterschiedlich aus, aber es gibt durchaus auch Katastrophen wie in Mainz und Köln, wo nahezu die ganze Gemeinde dann getötet wird. Und in der Folgezeit verändern sich dann auch die Position und die Rolle von jüdischen Frauen innerhalb der Gemeinden, die damals übrigens auch maßgeblich am Widerstand gegen diese Zwangstaufen beteiligt waren. Was etwa dazu führt, dass man nun neue Kultbauten errichtet, wie zum Beispiel Schachtmikwen, in denen man, also Tauchbäder, in denen man sich vor den Feierfesten kulturell reinigen sollte und musste. Wobei vorher diese Reinigungsvorgänge oft noch an Fließgewässern erfolgten. Jetzt hat man das in abgeschlossenen Gebäuden gemacht. Man hat Schächte in den Boden abgeteuft bis ins Grundwasser. Man war dort auch geschützt, auch von den Blicken von anderen geschützt. Und man macht das auch fest an Frauensynagogen, die nun errichtet werden. Zuvor waren Frauen ebenfalls in den Synagogen zugegen. Jetzt trennt man diese Bereiche. Man hat eine Synagoge für Männer und eine Frauensynagoge, die aber Fensteröffnungen aufweist, sodass man eben dem Gottesdienst folgen kann. Das sind Reaktionen und Weiterentwicklungen etwa auf solche Veränderungen. Aber es gibt dann eben auch eine bestimmte Ausrichtung des Judentums, einen mystischen Glauben, der dann entsteht, die Kabbalisten, auch gerade aufgrund eben auch des Druckes und der Verfolgung. Ne? Das sind dann eben neue religiöse Bewegungen innerhalb des Judentums, wie wir eben auch neue religiöse Bewegungen und Veränderungen auch innerhalb des Christentums festmachen können.
Sie haben ja gerade jetzt schon den Pogrom nebenbei erwähnt und auch die Mikwe, die Frauenmikwe, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, nämlich auf das jüdische Viertel hier in Trier, denn das gibt es ja, oder zumindest ist es ja nachgewiesen worden, dass es das hier in Trier ja auch gegeben hat, in mehreren Metern Tiefe. Und dieser Pogrom von 1096, also etwa 200 Jahre vor der Zeit, von der wir gerade reden, das ist ja möglicherweise nicht der erste Pogrom oder die erste Verfolgungswelle gewesen gegenüber Juden.
Also in Aschkenas, in dem Geltungsbereich jüdischer Gemeinden im Heiligen Römischen Reich und den angrenzenden Gebieten, ist das schon die erste übergreifende frühe Verfolgung. Es gibt ansonsten kleinere Einzelverfolgungen, wie zum Beispiel im 11. Jahrhundert in Mainz. Eine Verfolgung, die ja nicht nur Trier betroffen hat, sondern auch Metz, Köln, Mainz, Speyer, Worms, Regensburg, die also durchaus als überregional zu bezeichnen ist, hat es in dieser Form vorher nicht gegeben.
Das muss ja dann ein Schock gewesen sein. Und in Trier gibt es ja auch bis heute ja auch ein Zeugnis davon. Was ist denn damals konkret passiert, 1096 in Trier?
Ja, 1096 haben wir Informationen sowohl aus der christlichen Überlieferung, aus der Bistumschronistik in Latein verfasst, als aber auch aus einer hebräischen Quelle, die gut eine Generation später schriftlich niedergelegt worden ist, die aber auf Augenzeugen zurückgreifen konnte. Und denen zufolge wissen wir, dass Kreuzfahrergruppen aus Lothringen unter der Führung eines charismatischen Predigers Petrus des Eremiten nach Trier gekommen sind und doch die Juden erstmal aufgefordert haben, sie finanziell zu unterstützen. Und die Juden haben dann eine große Geldzahlung geleistet. Und das wiederum soll dann aber auch die Wut der Städter geweckt haben, den Neid der Städter hier vor Ort. Gleichzeitig aus Angst um den Verlust ihrer Kultgegenstände sind die Juden damals hingegangen und haben in einem festen Haus, Betasak heißt das im Hebräischen, haben sie ihre Kultgegenstände verborgen. Und festes Haus ist ein Synonym für das, was wir in den lateinischen Quellen als Turris oder als Domus Lapidea, also bezeichnet findet. Das sind diese Wohntürme, die man hier in Trier hatte. Und der nächste Wohnturm vom Trierer Judenviertel entfernt ist die später auch sogenannte Domus Quedicidor Jerusalem, also der Turm Jerusalem, heute in der Domimmunität. Dort haben die Juden dann ihre Kultgegenstände verbracht. Und die Kreuzfahrerhorden haben das aber mitbekommen, das ist denen wahrscheinlich zugetragen worden, sind dann über das Dach in dieses Gebäude eingestiegen, haben die Kultgegenstände geschändet, haben die Silberbeschläge abgerissen und auch das Gebäude schwer beschädigt. Ne? Und das war sozusagen der erste Kontakt zu diesen Kreuzfahrern. Hm. Und dann gibt es einen Jahrmarkt Pfingsten in Trier und da kommen wieder viele Auswärtige, auch gerade vom Rhein, auch Kreuzfahrer, dann in die Stadt und die bedrohen dann erneut die jüdische Gemeinde, die sich dann in den Schutz des Erzbischofs begibt und der bringt sie dann in seine erzbischöfliche Burg vor Ort. Das ist die ehemalige spätantike Palastaula, die Konstantinbasilika. Ne? Und dort wird die jüdische Gemeinde sozusagen in Schutzhaft genommen und beschützt durch die erzbischöflichen Dienstmannen, die Ministerialen. Aber der Druck der Kreuzfahrer ist dann letztendlich so groß, dass der Erzbischof hingeht und die Juden davon unter Zwang im Grunde überzeugt, sich taufen zu lassen. Einige widersetzen sich. 8 bis 9 Juden werden wohl getötet. Der Rest muss dann die Zwangstaufe über sich ergehen lassen. Und erst nachdem dann die Kreuzfahrer abgezogen sind und der Schutzherr der Juden, der eigentliche Schutzherr, nämlich König Heinrich IV., der damals in Italien festsaß, wieder ins Reich zurückkehrt, erlaubt dieser den Juden dann, zu ihrem althergebrachten Glauben zurückzukehren.
Das ist ja überhaupt aus heutiger Sicht ein bisschen nicht mehr ganz nachvollziehbar, aber damals war das ja völlig Usus, dass ein Monarch Schutz gewährt hat, was ja ein bisschen abstrakt wirkt. Friedrich II. Hat das ja auch 200 Jahre später ja auch gemacht mit dieser königlichen Kammerknechte-Verordnung, in der er sagt, die Juden stehen unter meinem Schutz. Ja. Und dann hat er aber quasi diesen Schutz quasi weiterverkauft nach dem Motto, das kann jetzt ein Bischof übernehmen und er zahlt mir dafür Geld. Und der Bischof, wenn ich es richtig verstehe, hat daraufhin dann von den Juden auch wiederum dann halt eine Art Schutzsteuer einkassiert.
Genau, also der Judenschutz und damit verbunden ja auch die Einnahmen von den Juden, das ist ein Regal ursprünglich, ne? Das ist also ein Königsrecht, wie auch Marktrechte, Münzrechte, Zollrechte. Und derartige Rechte konnten Herrscher und haben sie dann auch aus finanziellen Erwägungen, aber auch aus Unterstützungserwägungen dann oftmals an Fürsten, später auch an Städte vergeben. Ne? Und das geht dann teilweise eben auch schon relativ früh los, also schon vor Friedrich II., das kann man schon fürs 10. Jahrhundert nachweisen, dass dann Erzbischöfe, Bischöfe als Stadtherren dieses Judenregal bekommen, erhalten oder okkupieren und damit dann auch die Einnahmen von den Juden erhalten. Und das sind einerseits Geldleistungen, das sind aber andererseits wie hier in Trier eben auch Leistungen in Fernhandelsgütern, ne, die man sonst auch nur schwer bekommen konnte, die Juden aber besorgen konnten, da sie in ein damaliges globales Fernhandelnetz eingebunden waren. Und wir wissen beispielsweise dann hier für das 12. Jahrhundert, dass der Trierer Erzbischof jährlich 6 Pfund Pfeffer, ne, von den Juden bekam. Dazu der Kämmerer, also sein Finanzverwalter, auch nochmal 2 Pfund Pfeffer. Dass die Juden ferner für die Frau des Kämmerers Seidentuche zur Verfügung stellen sollten und dass die Juden insgesamt 150 Mark feines Silber dem Erzbischof zur Verfügung stellen mussten. Das sind umgerechnet heute oder sind insgesamt umgerechnet etwa 350 Kilogramm Silber.
Die Juden waren dann ja auch als Finanzverwalter für die Trier Erzbischöfe tätig. Da kommen wir auch gleich drauf zurück. War das Ganze denn insgesamt eine harmonische Beziehung nach diesen Auswüchsen des Pogroms von 1096 oder hat es da immer wieder Reibereien gegeben?
Natürlich hat es auch immer mal individuelle Streitigkeiten gegeben zwischen Christen und Juden. Es gab auch Streitigkeiten, Auseinandersetzungen immer mal wieder unter den Juden selbst. Aber man muss sagen, dass nach dieser Verfolgung von 1096 oder diesen Ereignissen im Vorfeld des ersten Kreuzzuges, es erst wieder in Trier dieses verheerende Pogrom von 1349 gegeben hat, der bis auf wenige Personen damals die gesamte jüdische Gemeinde zum Opfer gefallen ist. Andernorts haben wir aber in der Zeit dazwischen auch vielfältige Verfolgungen zu verzeichnen. Im Reichsgebiet beispielsweise in den 40er Jahren des 12. Jahrhunderts, also auch im Vorfeld wieder eines Kreuzzuges. Dann aber vor allem auch Ende des 13. Jahrhunderts. Da gibt es hier eine Verfolgung an Mittelrhein, aber auch an Mosel, die dann von Boppard und Oberwesel ausgegangen ist. Dann gibt es Ende des 13. Jahrhunderts eine Verfolgung, die Franken, das Elsass, das Rheingebiet betrifft. Und dann 1336 auch nochmal eine große Verfolgung, die sich über 2 Jahre erstreckt. Und damals bestand durchaus die Gefahr, dass die auch hier auf Trier überschwappt. Aber da hat der damalige Erzbischof Balduin von Luxemburg mit der Stadtgemeinde und den Juden einen Vertrag abgeschlossen, der dann unter anderem auch den Schutz der Juden regelte, aber auch beispielsweise regelte, wie mit dem jüdischen Viertel umzugehen sei. Und man hat damals auch die Höchstzahl der jüdischen Gemeindemitglieder festgesetzt. Man hat nämlich gesagt, es dürfen bis zu 50 Husgesässe, also Haushalte, in diesem Judenviertel ansässig sein. Und wenn man das demografisch hochrechnet, sind das rund 300 Personen.
Und einer von diesen 300 Personen war der bereits erwähnte Muskinus.
Der dann schon allerdings 2 Jahre tot war.
Ah, okay, gut. Ja. Also. Ja, wer war denn dieser Muskinus?
Über Muskinus wissen wir ein wenig, weil er einerseits als Gemeindevorsteher amtierte und in dieser Form Verträge eben auch für die jüdische Gemeinde abgeschlossen hat. Das sind beispielsweise diese Grundstückskäufe zur Erweiterung des jüdischen Friedhofs. Das sind aber auch weitere Hausverkäufe gewesen. Und wir wissen, dass er lange Zeit der Finanzverwaltung des Trierer Erzbischofs Balduin vorstand, nämlich von 1323 bis zu seinem Tod 1336. Und in dieser Zeit die Zentralverwaltung der erzbischöflichen Finanzen kontrolliert hat und erstellt hat, das mit einem Knecht namens Baruch zusammen. Und wir wissen, dass diese Auflistungen der Ein- und Ausgaben, dass die auf Hebräisch erfolgte und dann ins Lateinische übersetzt wurde, damit natürlich auch die christliche Verwaltung und der Erzbischof dem folgen konnte.
Was hat denn die Juden als Finanzverwalter so wertvoll gemacht?
Das war ihr Know-how, einmal überhaupt in geldtechnischen Dingen. Sie waren als Fernhändler damit vertraut, mit den vielfältigen unterschiedlichen Währungen umzugehen. Sie waren vertraut damit, den Feingehalt von Münzen festzustellen, also so genau exakt zu sagen, wie viel Anteil Silber in ausgeprägtem Geld enthalten ist. Sie konnten die Wechselkurse festsetzen zwischen diesen unterschiedlichen Währungen. Sie waren ja auch als Geldleiher, als Kreditgeber unterwegs. Wobei man sagen muss, dass diese Rolle als Geldleiher hier in Trier erst relativ spät nachgewiesen ist, nämlich seit dem Beginn des 14. Jahrhunderts. Aber Muskinus war durchaus so eine Person. Also die konnten mit Geld umgehen. Er wird auch als Negoziator des Erzbischofs bezeichnet, also als Händler des Erzbischofs. Der also auch Waren im Auftrag des Erzbischofs dann verhandelt hat. All das prädestinierte ihn dazu. Und man musste natürlich dann auch rechnen können. Man musste man hat ja damals mit Rechenbrettern gearbeitet, ne, und riesige Summen addiert und subtrahiert. Und das konnten eben diese Leute aus der jüdischen Oberschicht allesamt sehr gut.
Er war ja sozusagen nicht nur sozusagen Finanzchef für einen Bischof, der seinem Dom davor steht, sondern der Balduin, der regierte ja, der war ja ein Fürst, der hatte ja, ich sag immer, der hatte so etwas wie eine Art Vatikanstaat da an der Mosel, ein Konglomerat an Herrschaften, der hat ja auch Kriege geführt, der brauchte ja auch dann Geld.
Genau, der brauchte permanent Geld. Der Erzbischof ist ja einmal geistlicher Herr eines Bistums, in diesem Fall eines Erzbistums. Und er ist weltlicher Herr, ne, eines Stiftes, eines Erzstiftes. Und das sind die weltlichen Besitzungen, die sich zur Zeit Balduins im Wesentlichen entlang der Mosel und den angrenzenden Höhenzügen von Eifel, Hochwald und Hunsrück erstreckten, also von Remich bis an die Rheinmündung, wo Koblenz das zweite wichtige Zentrum nach Trier dieses Erzstiftes war, ehemals Königshof, 1015 dann ans Erzstift durch kaiserliche Schenkung gelangt. Und Balduin geht jetzt hin und wird diese Besitzungen noch erheblich erweitern. Einerseits auch stark in den Westerwald hinein, entlang der Lahn, dann aber am Mittelrhein ebenfalls wichtige Territorien erwerben. Er ist dann zeitweilig eben auch der Verwalter des Erzstiftes und Erzbistums Mainz, ne, und aber auch von Speyer und generiert dadurch eben auch Einnahmen. Und er versucht vor allem, Sie haben ja richtig gesagt, dieses Territorium, dieses Stift ist ja kein geschlossenes Gebilde, sondern das ist durchaus ein Flickenteppich, aber er versucht da wesentliche Lücken, vor allem an der Mittelmosel, zu schließen. Und er ist jemand, der dieses Erzstift nun auch strukturiert, indem er es einmal herrschaftlich stärker durchdringt. Er baut also die Zahl der Landesburgen erheblich auf. Er zwingt viele lokale Adlige, deren Burgen ihm zu öffnen, also macht sie lehnsabhängig. Über 100 solcher Burgen sind durch Verträge nachgewiesen. Und er gliedert seinen Erzstift in Amtsbezirke. Das ist eine Verwaltungsstruktur, die er kennengelernt hat, als er als Luxemburger Grafensohn zum Studium in Paris war. Und dann später hat man auch dieses System schon in der Grafschaft Luxemburg als Propsteien eingeführt. Und jetzt führt er Amtsbezirke ein, ne, und setzt da lokale Adlige, die er an sich bindet, als Amtmänner ein und stellt denen als Leute, die also die Einnahmen dort generieren, einen Kellner an die Seite. Und das ist damals wirklich neu.
Und der Muskinus hat das alles mit gemanagt dann. Damit hat er dann aber auch, wenn er den Muskinus da so eingebunden hat, er hat damit ja auch die jüdische Gemeinde ja auch aufgewertet damit. Ich meine, im Prinzip ist die ja noch viel stärker dadurch integriert worden ja auch dann.
Die jüdische Gemeinde in Trier, aber auch andernorts im Erzstift, es gab ja auch weitere wichtige jüdische Gemeinden. In Koblenz gab es beispielsweise eine wichtige, auch nachher in Wittlich. Die erfreuten sich der besonderen Förderung und des Schutzes des Erzbischofs, weil er eben in unterschiedlicher Weise von ihnen profitierte. Einmal ist da eben dieses ganze wirtschaftliche und finanztechnische Know-how hervorzuheben, was die Eliten immer wiederum, ne, der jüdischen Gemeinden mit sich brachten, beherrschten. Auf der anderen Seite war es ja auch so, dass Juden als Kreditgeber tätig waren, vor allem auch für lokale Adlige. Und wenn die, und die mussten dann für die Kredite, oft auch sehr hohe Kredite, mussten die ja Sicherheiten, Pfänder stellen. Und das waren dann teilweise Burgen, das konnten aber auch Ortschaften sein. Und diese wurden in der Zeit, in der sie also als Pfänder, ne, den Kreditnehmern nicht zur Verfügung standen, wiederum dann durch die Funktionsträger des Trierer Erzbischofs verwaltet. Ne? Und da konnten also dann die Kreditnehmer nicht dran. Und wenn die nicht in der Lage waren, ihre Gelder zurückzubezahlen, dann fielen diese Güter ja erstmal an die jüdischen Geldleiher, und die haben sie dann oft dem Erzbischof übertragen. Also insofern hat er da ganz mächtig von profitiert.
Und trotzdem haben ja wichtige Menschen auch, Händler, und trotzdem haben die ja auf einem sehr engen Raum zusammenleben müssen. Waren diese jüdischen Viertel, waren das Ghettos? Auch, wir hatten ja ein solches Viertel ja auch in Trier.
Ja, also von Ghetto kann man da überhaupt nicht reden. Also das erste wirkliche Ghetto wird in Venedig errichtet, und das ist dann im späten 15. Jahrhundert. Ursprünglich waren die jüdischen Siedlungen auch welche, in denen man Tür an Tür mit Christen lebte. Es gibt da schon Siedlungskonzentrationen, sowohl in Trier als auch in den anderen Städten, aber da leben wirklich auch noch Christen und Juden Tür an Tür. Aber so nach und nach verdichtet sich dann die jüdische Anwesenheit in einem solchen Straßenzug oder in einem ganzen Viertel. Und wir können das hier in Trier eben auch sukzessive nachweisen. Das sind aber ja offene Straßenzüge, durch die damals erstmal jeder auch laufen konnte. Im 14. Jahrhundert dann, 1338, in dem schon erwähnten Vertrag, wird festgelegt, dass es nur noch drei Pforten, jüdische Pforten in das Viertel geben soll, und dass man die eben dann auch verschließen kann.
Zum Schutz.
Das ist aber Schutz. Ne? Das ist also einerseits Schutz der Juden und zum anderen aber auch religiös gewollt, denn so kann man dann zu den Feiertagen einen Eruf schaffen, also ein abgeschlossenes Gebiet, innerhalb dessen man sich dann bewegen darf. Denn man darf ja nach jüdischem Glauben nur eine bestimmte Anzahl von Schritten gehen an Feiertagen. Und innerhalb dieses Festbezirkes, dieses abgeschlossenen Raumes, durfte man sich dann frei bewegen. Ne? Das war also durchaus von Juden auch gewollt. In Trier ist es eben so, dass wir wissen, dass die Synagoge schon im 11. Jahrhundert in dem Bereich des Judenviertels war, also unmittelbar an die Judengasse angrenzte, ne, die wir auch heute eben noch als solche wahrnehmen können. Und aber die Bebauung, die Besiedlung, die hat sich dort dann in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts erheblich intensiviert. Da wissen wir dann von zahlreichen Hauskäufen durch Juden oder durch auch die Vertreter der jüdischen Gemeinde, wo dann jüdischer Hausbesitz nachgewiesen ist, in denen aber dann auch mehrere Familien auch zur Miete leben konnten. Und dann haben wir ein Areal, das sich zwischen der Jakobstraße, der Simeonstraße erstreckte. Der Stockplatz, der heutige Stockplatz, gehörte dazu und war übrigens dicht bebaut, war keine freie öffentliche Fläche. Und das Ganze gruppierte sich um einen Judenhof. Und in diesem Judenhof befand sich die Synagoge mit der Frauensynagoge. Wir wissen aus einer Urkunde des 13. Jahrhunderts, dass wir da eine Frauensynagoge haben. Daneben befand sich die Domus Communitatis, das ist das jüdische Gemeindehaus, das Spiel-, Feier- und Tanzhaus. Und gegenüber, auf der anderen Seite, heutige im Hof der heutigen Judengasse 4, da befand sich der Frauenkaldenbade, wie es in einer Urkunde von 1358 heißt, also die Mikwe, ne, das rituelle Kultbad der Juden. Und um diesen Judenhof herum, der sich auch über eine Freifläche, einen Platz verfügt, da haben wir die Ansiedlung, die Häuser dann der Juden, in denen dann erste Hälfte 14. Jahrhundert rund 300 jüdische Personen lebten. Auf einer Fläche von 0,7 Hektar, das sind 7000 Quadratmeter.
Das ist ein Fußballfeld.
Ja, sogar noch ein bisschen weniger. Ne? Und die jüdische Bevölkerung hat damals etwa 3% der Stadtgemeinde ausgemacht, das auf diesem engsten Raum. Und auch heute ist noch die Judengasse der dicht bebauteste Bereich der Altstadt. Das reflektiert einfach noch diese Bausituation. Allerdings jetzt nur noch konzentriert auf die Judengasse, während im 14. Jahrhundert, in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts auch der Stockplatz so dicht bebaut gewesen ist.
Das jüdische Viertel war ja auch am Hauptmarkt, also sehr zentral. Der jüdische Friedhof war wiederum am damaligen Stadtrand, aber in ungefähr in einem Gebiet, was ja in der Antike das Zentrum der Stadt gewesen ist. Sie haben ja den jüdischen Friedhof vorhin mal erwähnt, am heutigen Viehmarkt. Und da ist der Muskinus ja auch beigesetzt worden.
Genau. Also der jüdische Friedhof taucht in den Quellen seit dem 12. Jahrhundert auf. Er ist von einer Mauer umgeben, Murus Judeorum. Da kommt übrigens der Straßenname Jüdemerstraße, den es ja heute noch gibt, her. Ursprünglich war es ja so, dass nach jüdischem Glauben Bestattungen außerhalb der Siedlungen vorzunehmen sind. Das geht auf antike Vorschriften zurück, also das antike Zwölftafelgesetz, das eben festschreibt, dass Bestattungen eben nur außerhalb der Stadt extra urbe vorgenommen werden dürfen. Und dieser Praxis haben sich die Juden, aber auch die Muslime übrigens angeschlossen. Und so findet man eigentlich erstmal alle jüdischen Bestattungsplätze außerhalb der mittelalterlichen Siedlungen. Jetzt kann man in Trier verwundert sagen, wieso soll das in Trier auch so gewesen sein? Denn die Stadtbefestigung des 12. Jahrhunderts führt dann ja dazu, dass der jüdische Friedhof innerhalb dieser Ummauerung zu liegen kommt. Aber der ist eben der Friedhof, die Wahl des Standortes ist eben wesentlich älter und reicht wahrscheinlich bis ins 10. Jahrhundert zurück. Und damals war der Bereich des heutigen Viehmarktes ein Areal gewesen, was eben außerhalb der engeren Siedlungsstrukturen lag, die sich im Wesentlichen eben um dieses Dreieck von oder diese drei Straßen von Brotstraße, Fleischstraße und Simeonstraße erstreckten.
Einige Jahre nach Muskinus Tod tritt dann die Katastrophe dann ein, die Vertreibung und Ermordung der jüdischen Gemeinde 1349.
Ne? Ja.
Und das im Zusammenhang mit einer Epidemie, mit einer Pandemie eigentlich.
Ja, also es gibt da in der Tat einen Konnex, ne, mit dem Auftreten eben der Pest. Die Judenverfolgungen, die dann eben auch einsetzen, die finden an allen Orten nachweislich statt, bevor dann jeweils die Pest dort auftritt.
Das ist nicht wahr.
Das ist also definitiv nachgewiesen an allen Orten, wo wir also eine genaue chronologische Abfolge haben, ne, von den Judenpogromen und dann dem Auftreten der Pest ist eindeutig klar. Die Juden werden zuerst erschlagen und dann mit einer zeitlichen Verzögerung tritt die Pest auf. Man kann durchaus annehmen, dass die Angst, ne, vor der Pest, dass die dazu geführt hat, dass man gegen die Juden polemisieren konnte, dass man ihnen beispielsweise Brunnenvergiftung vorgeworfen hat, die dann in den Städten, in denen die Pest schon eingetreten war, dann eben zum Ausbruch dieser Seuche geführt hat. Aber wenn man genau hingeguckt hat, und das haben auch Zeitgenossen, dann ist klar gewesen, dass da eben kein ursächlicher Zusammenhang bestehen kann. Und das Auftreten dieser Pogrome vor Ort ist auch oft eben von sehr unterschiedlichen Gruppen vorangetrieben worden. Es gibt da einerseits Bettelorden, die also polemisiert haben, die gepredigt haben gegen die Juden. Und dann weiß man, gibt es oft einen Konnex zwischen einem christlichen Feiertag, wo gepredigt wurde, und dann eben einem tumultuarischen Ausbruch. Es gibt aber auch andernorts ganz perfide Vorgehensweisen, dass man nämlich an einem jüdischen Feiertag vorgegangen ist, wenn man wusste, da sind alle Juden in ihrer Judengasse oder in ihrem Judenviertel, denen man habhaft werden kann. Es gibt in vielen Städten auch unterschiedliche Parteiungen, Gruppierungen, die Juden schützen wollen und andere, die aber auch dann das Stadtregiment erlangen wollen, also beispielsweise Zünfte, die dann gegen das Patriziat vorgehen und dann geraten die Juden in diese Konflikte hinein. Also das ist jedes Mal auch sehr komplex und unterschiedlich vor Ort verlaufen. Aber unterm Strich ist es eben so, dass in fast allen oder nahezu allen Gemeinden die Juden erschlagen werden, dass die Ursache mit Sicherheit auch diese Pandemie gewesen ist, dass aber diese Katastrophen dann jeweils vor dem Ausbrechen der Pest vor Ort erfolgt sind.
Und in Trier, hat man da irgendwelche Beweise, was da der Auslöser war?
Nein, wir haben also leider keinerlei Hinweise über den genauen Ablauf. Wir wissen, dass der Pogrom im August stattgefunden haben muss. Und wir haben dann zwei Jahre später, 1351, eine Auseinandersetzung zwischen dem Trierer Erzbischof Balduin und seiner Stadtgemeinde. Und da werfen sich beide Parteien, machen sich gegenseitige Vorwürfe. Und dann gibt es eben die unterschiedlichen Klageartikel dazu. Und der Erzbischof schreibt eben, dass wirft ihnen vor, unter anderem, dass sie eben die Juden erschlagen haben, und zwar, dass das die Bürger und Jugendliche gewesen seien, die das gemacht hätten, und dass sie eben auch den Trierer Friedhof verwüstet hätten. Das steht in diesen Klageartikeln drin. Dann wissen wir, dass es eben ein Hiatus gibt, also die jüdische Gemeinde existiert danach nicht mehr. Die Namen von wichtigen jüdischen Personen tauchen eben nach 1349 dann nicht mehr auf. Einzig ein Ehepaar, Samuel von Ehrenbreitstein und seine Frau Gela von Bastogne, die finden wir noch erwähnt. Die waren damals wohl im erzbischöflichen Auftrag unterwegs und konnten sich dann irgendwo retten, sind möglicherweise auf irgendeiner erzbischöflichen Burg oder so dann geschützt worden. Aber der Rest der jüdischen Gemeinde ist wohl umgekommen. Ne?
Was eigentlich ja besonders tragisch ist, weil ja wirklich in Trier längere Zeit Christen und Juden ja offenbar einvernehmlich miteinander gewohnt haben. Und die Juden ja auch durch Balduins Politik ja auch halt aktiv eingebunden waren. Hat der Erzbischof denen die nicht schützen können? Ich meine, er hatte doch ein Schutzrecht und eine Schutzverpflichtung.
Ja, das ist richtig. Und er hat das ja auch 1338 mit diesem Vertrag geschafft. Mhm. Denn man kann durchaus davon ausgehen, wenn wir einen weniger energischen Stadtherrn gehabt hätten in dieser Zeit, dass diese Verfolgungen, die sogenannten Armlederverfolgungen, die werden nach so einem Anführer, dem Rex Armleder, genannt, die 1336 ausgebrochen sind und bis 1338 andauern, die auch die Mosel erreicht haben, dass die dann auch nach Trier gekommen wären. Also da hat er sozusagen seine Position durchaus halten können. Aber die Rahmenbedingungen sind 1349 ganz andere. Also die ganze Welt ist wirklich in Panik, und man muss davon auch ausgehen, dass vielerorts ein Drittel bis zu einer Hälfte der Bevölkerung, es gibt Forscher, die reden von zwei Dritteln der Bevölkerung, gestorben sind. Ne? Man muss da sicher auch räumlich stark differenzieren. Aber es gibt solche Regionen, in denen es so enorme Verlustraten gegeben hat. Es gibt in der Zeit auch Versorgungskrise, und da kommt einfach unheimlich vieles zusammen. Es gibt katastrophale Ereignisse, die dann sozusagen auch so eine Endzeitstimmung aufkommen lassen, wie etwa ein ganz großes Erdbeben in Kärnten und im Friaul, wo es zu großen Zerstörungen kommt, 1348. Und all das führt einfach dazu, zu einer Stimmung, der man dann nicht mehr Herr wird, wo man dann nicht mehr den Deckel auf den Topf sozusagen bekommt. Wir hatten Corona, und die Auswirkungen waren nicht ansatzweise so dramatisch. Aber wenn man sieht, welche Auswirkungen bis heute so eine Pandemie hat, dann kann man nachvollziehen, dass sich da etwas auf einmal breit macht in der allgemeinen Bevölkerung, auch bei durchaus Leuten, die bedächtig sind, die vernünftig sind, die rational denken, die dann zu solchen Katastrophen führen können.
700 Jahre später gibt es das jüdische Viertel aber weiterhin noch, oder besser gesagt die Straßenzüge, an denen damals die Juden gelebt haben. Es ist heute ja auch eine touristische Attraktion in Trier. Es wird immer wieder darauf hingewiesen. Und diese Häuser sind damals ja in Besitz von Christen dann übergegangen.
Genau. Ja. Also der jüdische Besitz ist dann an den Erzbischof gefallen, der sich dann ja auch zum Teil beschwert, dass sich die jüdische Gemeinde daran vergeht, zum Beispiel, dass sie die Steine aus dem jüdischen Friedhof wohl zum Teil entwendet und als Baumaterial wiederum auch nutzt. Aber er geht hin im Judenviertel und vergibt die Häuser, die dort stehen, dann neu und dann oft an erzbischöfliche Funktionsträger. Also wir haben dann so einen Pachtvertrag für einen erzbischöflichen Koch, der da ein Haus kriegt, oder einen erzbischöflichen Goldschmied. Ne? Die erlangen dann diese Häuser. Seit den späten 50er Jahren siedeln sich dann auch wieder gelegentlich jüdische Familien an. Da ist einmal dieser Samuel von Ehrenbreitstein noch dabei. Also das ist sozusagen, wäre dann der Kontinuitätsfaktor. Aber die anderen Juden, die dann da erwähnt werden, das sind Personen, die man vorher in Trier nicht nachweisen kann. Und vielerorts spricht man dann ja auch nicht von einer kontinuierlichen jüdischen Gemeinde, sondern von der zweiten jüdischen Gemeinde, ne? die sich dann vor Ort niederlässt. Vielerorts ist es dann auch so, dass der Standort der Ansiedlung verlagert wird. In Trier ist es aber so, dass durchaus Häuser im Judenviertel wieder an Juden vergeben werden, aber nur an ganz wenige. Also wir haben in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts keine 15 Familien mehr, ne? Jüdische Familien, die nachgewiesen sind und die auch alle nicht alle gleichzeitig nachgewiesen sind. Also ein deutlicher Hiatus im Vergleich zu diesen 50 Haushalten, die wir noch vor dem Pogrom haben. Ne? Und 14, 18, 19 dann werden die Juden endgültig aus Trier und auch aus dem Trierer Erzstift, also aus dem gesamten kurtrierischen Territorium ausgewiesen. Und deren Besitz wird eingezogen. Eine spätere Quelle spricht von 60.000 Gulden. Also ein Gulden ist eine damals ausgemünzte, also Goldprägung. Das ist immerhin ein Besitz, der dem Trierer Erzstift und dem damaligen Erzbischof Otto von Ziegenheim zugefallen ist, von 60 Millionen Euro ungefähr. Ne? Und da sieht man, dass selbst die wenigen Juden, die es dann in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts und zu Beginn des 15. Jahrhunderts gegeben hat, dass die noch eine gewisse Finanzkraft auch besessen haben. Ne?
Aber wer sich heute in Trier dann über diese jüdische mittelalterliche Geschichte informieren will, in der Judengasse, der findet dort nichts vor, außer ein paar Plaketten an der Mauer. Es gibt kein Museum in dem Sinne. Dieses jüdische Viertel, heute 700 Jahre später, da erinnert heutzutage eigentlich nichts mehr daran.
Ja, relativ wenig. Ne? Denn sagen wir mal so, man hat in den letzten Jahren da schon ein bisschen was versucht, indem man eine Beschriftung angebracht hat, die auch mit QR-Codes versehen hat, sodass man sich mit weiteren Informationen versorgen kann. Man hatte auch, die ist aber glaube ich abhandengekommen, weiß ich nicht, man hatte auch auf dem Stockplatz eine größere Tafel angebracht, die eben auch zeigen soll und auch demnächst dann auch wieder zeigen wird, dass eben der Stockplatz zum Judenviertel dazugehörte. Und da gibt es eben auch einen Katasterplan, der also zeigt, wie dicht der mal bebaut gewesen ist. So war schon. Man verweist auch auf die Standorte der Kultgebäude. Was natürlich wünschenswert wäre, ist, dass man ein Dokumentationszentrum vor Ort hätte, wo man dann eben mehr über die jüdische Geschichte erfahren kann.
Herr Professor Clemens, vielen Dank für die umfangreichen Informationen. Mehr noch findet ihr in den Shownotes. Lukas Clemens hat auch entsprechend auch geforscht zur Geschichte von Trier, als auch zusammen mit Marcena Kissler. Zum Turm Jerusalem übrigens auch. Das ist nämlich auch ein ziemlich interessanter Wohnturm. Und auch da erfahrt ihr mehr. Und natürlich auch mehr zur jüdischen Geschichte. Links und Fotos findet ihr bei uns.
Herr Clemens, vielen Dank, dass Sie da waren.
Ja, es hat mir großen Spaß gemacht. Dankeschön.
Ja, und wie immer könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben per Mail an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.
advertising on TikTok isn't for your business, think again.
With TikTok ads, we went from 250,000 downloads to over 1 million downloads in less than a year.
I'm Eve.
I'm Anam, and we're the co-founders of Alinea.
Alinea Invest is an investing app for Gen Z.
We run 50 new ads per week with 3 variations thanks to TikTok Smart Plus campaigns. If you're not advertising on TikTok, you're missing out.
Drive more app downloads only on TikTok. Head over to getstarted.tiktok.com/TikTok ads.